Herzlich willkommen zur 13. Folge von Heiter bis Hypochondrisch, der Podcast aus dem Marienhospital. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Und wir heißen euch heute ganz herzlich willkommen und haben zwei sehr spannende Gäste zu Gast, wie ich finde. Aber bevor ich durcheinander komme, stellt ihr euch, glaube ich, einfach selber vor.
Ich bin Nicole, ich bin Hebamme, ich arbeite seit 2022 hier im Haus. Genau.
Ich bin Bianca, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite seit 2018 auf der Wochenbettstation, habe aber tatsächlich auch 2015 hier im Haus meine Ausbildung angefangen.
Schön, herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Der erste Podcast nach der Sommerpause. Hoffe, wir haben viele Zuhörer, weil wir haben ein wichtiges Thema. Es soll im weitesten Sinne um Geburt, Kinderkriegen gehen. Und was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, wir haben seit wann den Hebammenkreißsaal?
Seit letztem Jahr. Also seit einem Jahr ganz offiziell haben wir den, waren vorher lange in der Vorbereitung und seit Mai gibt's den dann ganz offiziell, dass die Frauen hier im Hebammenkreißsaal entbinden dürfen. Genau, bedeutet schlussendlich, dass die Frauen ohne Arzt entbinden, sondern nur mit zwei Hebammen.
Okay. Also ist gar kein Arzt mehr anwesend?
Nee, wenn alles gut ist und eine Geburt ist ja prinzipiell was Physiologisches, muss ein Arzt nicht anwesend sein. Es reicht vollkommen, wenn eine Hebamme bei der Geburt dabei ist und wenn die Schwangerschaft soweit unauffällig war und die Frau sich bei uns zu zwei Terminen vorgestellt hat, dann muss auch kein Arzt zur Geburt dazugezogen werden, solange alles gut und unauffällig verläuft.
Das klingt spannend. Das ist ja so... Schwangerschaft ist keine Krankheit, deswegen braucht es keinen Arzt?
Ja, eigentlich schon. Also schwanger sein bedeutet nicht, dass man krank ist. Es ist ein außergewöhnlicher Zustand, es passiert viel, es verändert sich viel, aber man ist schlussendlich immer noch gesund. Also Schwangerschaft ist eigentlich ein gesunder, normaler Zustand. Und wenn in einer Schwangerschaft alles physiologisch verläuft und sich gut entwickelt, dann ist es in Deutschland auch eigentlich gesetzlich so geregelt, dass ein Arzt nicht dabei sein muss, aber eine Hebamme immer bei einer Geburt dabei sein muss. Und daher lässt sich auch so eine Form der Entbindung ermöglichen in Form des Hebammenkreißsaals.
Was machen denn Hebammen eigentlich? Also das ist ja, also ich meine, Kinderkriegen, das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es jetzt nicht erst seit dem es Internet gibt. Da kann man zwar jetzt inzwischen recht leicht nachgucken, wie es geht, aber
Kriegen oder die Vorbereitung?
Sowohl als auch. Aber es ist ja letztendlich ein Jahrtausende alter Beruf und wie gesagt, Kinder hat man ja früher schon gekriegt. Und also weiß nicht, so wenn man jetzt vielleicht nicht im Thema ist oder jetzt selber noch keine Kinder hat, was ist denn so die Aufgabe von der Hebamme und wie wird man Hebamme und mal so ein bisschen so ein kleiner Einblick in eure Welt wäre cool.
Also Aufgaben sind sehr unterschiedlich und die variieren auch ab dem Zeitpunkt, ab dem man eine Frau betreut, weil wir können schon ganz am Anfang der Schwangerschaft mit dabei sein und eigentlich auch die Vorsorge der Frau machen. Also wenn da auch alles gut ist, muss sie auch da theoretisch nicht von einem Arzt betreut werden, außer für Ultraschalluntersuchungen. Die werden dann meistens vom Gynäkologen erledigt, bis hin zur Begleitung über die ganze Schwangerschaft bis zur Geburt hin. Also die Begleitung unter Geburt, auch das kann ganz unterschiedlich sein. Da ist vor allem häufig einfach das Anwesendsein und die Frau unterstützen und zuhören, was sie benötigt und ihr die Möglichkeit geben, auch ihre Wünsche und ihre Selbstbestimmtheit zu wahren, bis hin zu der Zeit nach Geburt, wo wir dann nicht nur für die Mutter zuständig sind, sondern auch fürs Kind und nach dem Wohlergehen von beiden schauen. Also, dass die Rückbildung sich gut entwickelt und dass das Kind gut wächst und gedeiht.
Schwangerschaft, Geburt ist ein physiologischer Vorgang. Mhm. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, Klammer auf, schönen Gruß an Annika, Klammer zu, dass ihr ein relativ gutes Selbstverständnis habt, die Hebammen. Würdest du sagen, es braucht eigentlich keinen Gynäkologen in dem Setting? Darf es auch gern provokativ sein. Wir sind beides Ärzte, aber eben...
Ich finde, es kommt immer ein bisschen auf die Situation und den Aspekt an, wo es ihn benötigt. Also es ist, finde ich, absolut sinnvoll, den Gynäkologen auch schon in die Vorsorge mit einzubeziehen. Mein Idealfall wäre eine geteilte Vorsorge von Hebamme und Gynäkologe, also dass die Schwangere beide Parteien sieht. Vor allem einfach, dass man auch die Ultraschalle machen kann, weil das ein wichtiger Part der Schwangerschaft heutzutage ist, um vielleicht auch Pathologien oder irgendwas, was nicht gut verläuft, zu erkennen und behandeln zu können. Von daher für mich sind beide Parteien wichtig. Also ich würde keinen missen wollen. Sie haben halt sehr unterschiedliche
Aussage, ja.
Aufgabenbereiche in der ganzen Geschichte. Und ich maß mir auch nicht an, dass ich die Sachen besser könnte oder beurteilen kann, als ein Gynäkologe das in der Geburt kann, wenn er dazu gerufen wird. Weil die haben manchmal ein bisschen den doveren Part und kommen dazu, wenn es vielleicht nicht so schön läuft. Und die müssen die Verantwortung da tragen. Ich beneide die da auch nicht drum und die machen das aber auch wirklich gut. Und ohne die würden wir da auch was vermissen. Also die gehören auf jeden Fall genauso mit dazu, dass eine Geburt gut verlaufen kann.
Gibt es für euch ein Alter, an dem, wo Sie sagen würden oder ihr sagen würdet, ist nichts mehr für einen Hebammenkreißsaal? Gibt es so Risikoschwangerschaften aufgrund des Alters oder sagen Sie, ist eigentlich egal, wenn alles gut läuft?
Also im Kriterienkatalog im Mutterpass ist Schwangere über 35 ganz offiziell mit als ein Risiko angegeben.
Aber das ist ja heute nicht mehr, das ist die Regel, oder? Also, oder mehr?
Es ist aktuell immer mehr ein Alter, in dem Frauen einfach auch immer noch Kinder bekommen. Und das ist auch völlig normal. Also ich finde das auch nicht mehr ganz up to date. So ganz offiziell eingeleitet wird man zum Beispiel auch oder bekommt die Empfehlung ab 40 aufwärts. Meiner Meinung nach entbinden alle Frauen gut, unabhängig des Alters. Sie befinden sich halt in sehr unterschiedlichen Lebensphasen, haben sich vielleicht auch schon unterschiedlich mit dem Thema befasst und Unterschiedliches gehört und mitbekommen. Aber egal, wie alt man ist, man kann gut entbinden.
Was können Hebammen besser als Ärzte?
Wahrscheinlich das Einfühlungsvermögen der Frau gegenüber, einfach weil wir über eine sehr viel längere Zeit mit der Frau zu tun haben und noch mal deutlich intensiver. Also wenn das vielleicht auch schon eine ist, die man in der Schwangerschaft in der Vorsorge kennengelernt hat, hat man extrem viel Zeit miteinander verbracht und sich kennengelernt und auch ein bisschen die Wünsche und Gedanken und Sorgen der Frau mitbekommen, als es jetzt der Gynäkologe tut, der sich vielleicht nur für einen Ultraschall sieht oder mal zur Geburt dazu kommt am Ende zum Klatschen oder wenn es halt doch gerade nicht so gut läuft, weil so viel Zeitraum für Gespräche und Kennenlernen ist da einfach nicht mehr. Und deswegen können wir vielleicht auch ein bisschen besser die Frau verstehen und für das einstehen, was sie sich wünscht.
So, bevor wir dann mal zu spezifisch zum Hebammenkreißsaal und auch zur Krankenpflege, die da mit dazugehört, oder Wochenbettpflege kommen, mehr oder minder eine Doppelfrage. Warum ist das Konzept des Hebammenkreißsaals oder des Geburtshauses oder der Hausgeburt in Deutschland kein wirklich weit verbreitetes Konzept? Oder korrigier mich, wenn das ein weit verbreitetes Konzept ist, das ist die eine Frage. Und zweite Frage ist es, gibt es Länder, wo es anders ist? Und wenn ja, warum?
Ich glaube schon, dass es in Deutschland ein weit verbreitetes Thema ist, nur dass man nicht die Möglichkeit der Kapazitäten hat. Also ich glaube tatsächlich eher, dass vieles daran hängen bleibt, dass zum Beispiel Hausgeburten werden versicherungstechnisch dann auch häufig schwierig, weil man sich selbst versichern muss für außerklinische Geburten und das ist eine sehr hohe Summe. Und man trägt natürlich da auch die Risiken alle und die entstehen können und was auf einen zukommen kann alleine. Und um das Ganze decken zu können, muss man schon viel leisten können und viel arbeiten. Und das ist nicht so einfach zu leisten. Und deswegen ist es da so, dass vor allem in der außerklinischen Geburtshilfe wird häufig der Augenmerk darauf gelegt, nicht so viel zu betreuen, aber dafür intensiver und persönlicher. Und da ist, glaube ich, auch zum einen einfach finanziell so ein bisschen das Thema, wieso das hier gar nicht so groß ist. Zum anderen ist es dann auch für die Frauen schwierig, einen Platz zu finden, weil die Plätze, die es gibt, natürlich schnell belegt sind und dann keine mehr da sind. Hebammenkreißsaal bedeutet natürlich auch viel Vorbereitung und Planung für ein Krankenhaus immer. Also auch bevor das hier alles angefangen hat, mussten wir ein Konzept erstellen. Was integrieren wir? Welche Möglichkeiten der Schmerzlinderung ist bei uns noch inbegriffen? Welchen Rahmen braucht es an Kapazitäten, also wie viel drumherum los sein darf, damit man das noch gewährleisten kann, diese 1-zu-1-Betreuung. Und dass eine zweite Kollegin zur Geburt mit dazukommt. Man muss sich fortbilden. Da kommen auch Dinge hinzu, die vorher nicht Teil unserer Aufgaben per se waren. Zum Beispiel das Versorgen von Geburtsverletzungen. Das sind halt alles auch Fortbildungen und Kosten, die auf ein Haus hinzukommen und wo auch jeder Angestellte mitmachen muss. Also wenn es Kolleginnen gibt, die zum Beispiel sagen, das ist vielleicht einfach gar nicht mein Thema und nichts, wo ich mich sehe, muss man dann auch gucken, wie viele sind es denn, die gar nicht bereit sind mitzugehen. Und das sind so viele Punkte, die das Thema hier ein bisschen schwierig machen. In den Niederlanden ist Hausgeburt ein sehr, sehr großes Thema. Also viele der Geburten in den Niederlanden passieren einfach in Form von Hausgeburten. Und das ist dort ganz normal. Die sind einfach auch versicherungstechnisch ein bisschen besser aufgestellt und haben bessere Möglichkeiten in der Betreuung.
Aber also versicherungstechnisch heißt, bezieht sich ja primär wahrscheinlich auf die Hebamme und nicht auf die sozusagen werdende Mutter.
Oder? Nee, genau. Also alle Versicherungen beziehen sich immer auf uns als Hebamme, ja. Weil für freiberufliche Arbeit, das bedeutet alles, was außerhalb der Klinik passiert, müssen wir uns versichern. Mhm. Und die sind ziemlich hoch, die Summen, die da in der Versicherung anfallen. Und dann geht es häufig auch einfach darum, dass man seine Kosten gedeckt bekommt. Nee. Und manchmal macht es dann auch gar keinen Spaß mehr, wenn das immer so ein präsenter Gedanke ist in der Arbeit.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, warum Hebammenkreißsaal in vielen Kliniken noch nicht so etabliert ist, weil auch die Geburtshilfe in der Klinik immer so ein bisschen das Stiefkind ist, weil sich Geburtshilfe für Krankenhäuser finanziell nicht lohnt. Und schon gar nicht eine Geburtshilfe, die so interventionsarm ist und eine Spontangeburt, dafür kriegt man von der Krankenkasse so wenig Geld, dass es sich für viele Kliniken schlichtweg einfach nicht lohnt. Und ein Hebammenkreißsaal ist ja eine interventionsarme Geburt ohne die ärztliche Unterstützung. Und das ist einfach finanziell, müssen sich die Krankenhäuser überlegen, ob sie das sich leisten können und wollen, weil es einfach nicht gut bezahlt wird von der Krankenkasse.
Aber das zeigt ja auch mal wieder, was wir ja schon in den ganzen Vorfolgen quasi oft auch immer postulieren oder versuchen, in die Welt rauszutragen, dass das gerade wir als Marienhospital da ja auch wirklich dann die Wünsche der Patienten und in dem Fall der werdenden Mütter quasi auch wirklich ernst nehmen und in den Mittelpunkt stellen, auch wenn es halt finanziell sich für uns eventuell dann halt nicht lohnt. Ja. Ich glaube, dass das auch nochmal eine wichtige Message ist, dass das halt nochmal zeigt, was hier so der Geist des Hauses auch ist, muss man ja auch mal sagen. Ja.
Absolut, also auch seit ich hier arbeite, das gibt es ja erst seit einem Jahr, diesen Hebammenkreißsaal, muss ich sagen, dass die Arbeit hier schon immer sehr dem Konzept geähnelt hat. Also wir waren schon immer sehr auf das Wohlergehen und die Wünsche der Frau aus, unabhängig davon, ob wir uns schon so genannt haben oder nicht. Und ich muss auch hier das gesamte Team loben. Also nicht nur als wir Hebammen und die Wochenbettstationen waren sehr auf das aus, dass es den Frauen einfach gut geht und auch das erfüllt wird, was sie sich vielleicht wünschen und vorstellen, soweit es möglich war. Das ist natürlich auch immer noch mal ein anderes Thema. Man kann nicht immer alles beeinflussen, was unter Geburt passiert. Aber auch ärztlich gesehen sind wir da sehr, sehr gut unterstützt. Also ich glaube, hätten wir nicht das Team, das wir hier haben, in Form von Ärzten, Hebammen und Schwestern auf Station, würde das gar nicht so funktionieren. Weil jeder da einfach das gleiche Interesse hat, dass es ist, den Frauen das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Und nur deswegen ging das Ganze eigentlich so unkompliziert und gut, dass man das anfangen konnte.
Und das Konzept habt ihr auf den Weg gebracht, unter anderem federführend? Oder war das eine gemeinsame Idee, die sich so rauskristallisiert hat? Oder wie läuft sowas ab, wenn man so eine Idee hat? Vielleicht magst du auch was dazu sagen.
Also zum Hebammenkreis, da kann ich tatsächlich jetzt nicht so viel sagen zur Entstehung, weil ich da auf der Wochenbettstation nicht so involviert bin, eher dann zum Thema Instagram. Aber
das war tatsächlich eine reine Kreissaal-Team-Entscheidung erstmal. Also wir haben eine Kollegin, die auch schon mal in einem Hebammenkreissaal gearbeitet hat und die einfach so die Idee mal ausgesprochen hat, weil sie selber halt auch gemeint hat, dass unsere Arbeitsweise eh schon immer sehr darauf bedacht war, erstmal mit dem zu arbeiten, was eine Frau mitbringt und dann zu gucken, was es braucht. Und die Arbeitsweise sehr diesem Konzept Hebammenkreißsaal schon geähnelt hat. Und auch die Interessen des Teams alle sehr in die Richtung gingen. Und sie hat die Idee einfach dann mal so offen dargelegt. Und wir fanden sie alle gut. Es gab eigentlich keinen, der gesagt hat, er ist nicht bereit, das auch mitzutragen.
Ja. Das heißt aber, euer Team funktioniert auch.
Auf jeden Fall.
Das ist ein gutes Zeichen, wenn alle sagen, ja, klasse Idee, machen wir.
Es gibt eigentlich keinen, bei dem man sich Gedanken machen müsste, wo ich mir denke, so, ach, mal gucken, was heute im Dienst passiert. Einfach, weil man weiß, man ist gut abgefangen, egal wer da ist. Und man hat einen guten Kollegen im Hintergrund, der auch unterstützen kann. Und ganz offiziell haben wir es dann gemacht, als es die Förderung vom Land für den Hebammenkreißsaal gab. Das heißt, man konnte sich quasi bewerben als Klinikum, dass man das starten möchte. Und dann wurde man auch damit finanziell unterstützt, weil Fortbildung natürlich auch Geld kosten und das alles jetzt nicht unbedingt günstig immer ist. Und da haben wir dann die Zusage bekommen, dass wir finanziell unterstützt werden, also dass wir da mit reingenommen wurden. Und dann ging eigentlich auch schon die Planung los. Und ab da war es eigentlich eher nur noch Zusammenschreiben unserer Ideen, unseres Konzepts. Und
jetzt nach einem Jahr, sagte voller Erfolg?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr beliebt auch bei den Frauen. Und es ist gut jetzt auch im Raum Stuttgart, denke ich, angekommen bei den Paaren, dass wir das haben. Wenn ich jetzt einfach mal von unserem Terminbuch ausgehe für die Hebammensprechstunde und wie viele Anmeldungen da für den Hebammenkreißsaal sind, dann bin ich guter Dinge, dass das weiterhin genauso gut läuft.
Wenn man jetzt ein junges Paar ist, das das erste Kind bekommt, wie geht das ganz praktisch? Ich möchte mich bewerben für den Hebammenkreißsaal oder wie?
Anmelden.
Anmelden, okay.
Anmelden, also es ist immer ein Anmelden quasi. Ab der 27. Woche macht es meistens Sinn, bis zur 32. das erste Gespräch zu führen. Also bei uns ist es so, dass die Frauen für zwei Gespräche kommen müssen. Und wir möchten meistens, dass man schon den oralen Glukosetoleranztest gemacht hat, um festzustellen, ob man Schwangerschaftsdiabetes hat oder nicht, weil das mit einer der Ausschlusskriterien sein kann. Und wenn man das Ergebnis dann hat, darf man sich einfach telefonisch bei uns melden. Bei einer x-beliebigen Telefonnummer, es gibt 1000, man erreicht immer jemanden und da einen Termin ausmachen. Und an sich machen wir dann einen Termin miteinander fest, da sprechen wir miteinander über das ganze Konzept, über das Thema. Im besten Fall haben sie sich vielleicht schon ein bisschen vorher drüber informiert. Viele wissen einfach schon durch ihre Hebamme, die sie betreut, ein wenig davon. Die werden häufig dann auch durch die zum Beispiel auf uns aufmerksam gemacht, besprechen alles miteinander und machen da dann auch den zweiten Termin aus. Und an sich ist es auch egal, ob man mit Partner oder ohne kommt, so wie es halt am besten passt.
Wie ist denn so die Erfahrung? Kommen mehr mit Partner oder mehr ohne Partner?
Ich glaube tatsächlich so, dass es sich mit der Arbeit vereinbaren lässt, als so.
Und sind es bei euch im Kreißsaal dann mehr Zweitgebärende oder sind es mehr Erstgebärende? Wisst ihr das?
Ich würde jetzt primär Erstgebärend sagen, vor allem wenn ich jetzt erstmal von diesem Jahr ausgehe. Aber das ist natürlich immer mal so. Also es gibt Phasen, da hat man sehr viele, die ein zweites oder drittes Kind bekommen und viele Phasen, wo natürlich auch das erste Kind dann geboren wird. Ist ganz unterschiedlich.
Gesetzt den Fall, ich bin Zweitgebärende, habe einen Kaiserschnitt bei der ersten Geburt gehabt. Wäre das eine Kontraindikation, jetzt in den Hebammenkreißsaal zu gehen?
Aktuell bei uns noch ja. Aber das ist auch ein Kriterium, das angepasst werden kann. Also wir haben jetzt erstmal, sagen wir, alle risikoarmen und freien Frauen das erste Jahr mit einbezogen. Aber per se ist es auch gesetzlich kein Grund, nicht in den Hebammenkreißsaal zu kommen und im Hebammenkreißsaal zu entbinden.
Also das heißt erstmal ruhig mal vorstellen, das kann man im persönlichen Gespräch klären. Genau. Geht es nicht. Wenn es nicht geht, gibt es auch die Möglichkeit, immer noch bei uns im normalen Kreißsaal zu entbinden, oder?
Genau. Und auch da muss man sagen, also nur weil das eine Hebammenkreißsaal heißt und das andere der interdisziplinäre Kreißsaal ist, ändert sich nicht unsere Motivation und unsere Intention in der Betreuung der Frau. Also wir gehen unabhängig davon, in welchem Rahmen sie entbindet, immer mit demselben Ziel und mit derselben Motivation und Fürsorge an das Ganze heran.
Und wie läuft dann die Geburt ab? Also ist das quasi eine ich sage jetzt mal ein bisschen dumpf vielleicht, aber eine Standardgeburt oder macht man oder geht es dann auch nach also so Wassergeburten oder gibt es da verschiedene Möglichkeiten oder?
Man muss dazu ganz pauschal sagen, Geburt ist nie gleich, sonst wäre der Job glaube deutlich einfacher und planbarer. Die Voraussetzungen sind tatsächlich dieselben, wie wenn man nicht im Hebammenkreißsaal entbindet. Also die Frauen kommen mit entweder einem Blasensprung, Wehentätigkeit oder irgendeiner anderen Beschwerde und wir nehmen die dann erstmal in Empfang und fragen, also die beliebteste erste Frage ist, wie geht's ihnen? Das ist manchmal eine fiese Frage, weil sie mit Schmerzen kommen. Also ist häufig die Antwort natürlich nicht gut, aber möchten daraus einfach so ein bisschen Informationen ziehen. Naja, bis auf den Schmerz ist sonst alles gut oder gibt's irgendwas anderes, was drückt oder irgendwie Sorge oder Beschwerde macht. Und dann gucken wir erstmal tatsächlich nach Mutter und Kind. Also wir nehmen die auf, wir gucken nach den Herzchen des Kindes, wir besprechen, wie es ihr geht, wie lange das Ganze schon so zeittechnisch geht, wie die Wehenabstände sind, wie die Schmerzintensität ist, was sie vielleicht zu Hause schon probiert hat. Und wenn es tatsächlich dann so ist, dass wir sagen, sie bleibt in der Klinik, dann besprechen wir weitere Möglichkeiten, ob sie zum Beispiel erst ein Bad nehmen möchte, ob sie sich erstmal frei bewegen möchte und von da gucken wir dann. Mhm. Und dann hängt es auch einfach ein bisschen davon ab, wie das Ganze verläuft. Also manchmal kann man erstmal nur baden, um eine Entspannung zu bekommen und eine Schmerzlinderung. Wenn man sagt, okay, das war super und alles ist gut, kann sie am Ende zur Geburt auch wieder in die Wanne. Mhm. Wenn sie sagt, es ist am Ende nichts ihres und sie möchte aussteigen, darf sie an Land gebären. Das ist tatsächlich immer sehr individuell und häufig auch eine spontane Entscheidung, wie es am Ende ist.
So eine Schwangerschaft ist ja jetzt auch nichts, wenn wir mal von der Geburt weggehen, ist ja nichts ganz alt, also ist schon was Alltägliches, aber man hat jetzt irgendwie nicht 14 Kinder in der Regel. Da passieren ja auch ganz viele Umbauprozesse im Körper und so Veränderungen etc. Was ist denn das so, was euch da so bis heute immer noch so mit am meisten fasziniert oder so ein paar skurrile Geschichten? Oder?
Also ich glaube, was mich am meisten fasziniert, ist immer noch, was die Gebärmutter tut, wenn man sich überlegt, dass die ja eigentlich so faustgroß ist und wie groß die am Ende der Schwangerschaft ist und wie schnell sie nach der Geburt auch wieder klein ist, dann ist es schon ein sehr faszinierendes Organ, weil das passiert ja alles recht schnell, sonst man hat ja nach der Plazenta-Geburt dann eine relativ große Wunde, da wo die Plazenta saß und würde sich die Gebärmutter nicht richtig zusammenziehen. Ich meine, das ist natürlich auch eine Komplikation, die manchmal unter Geburt auftritt. Dann würde man da ja super viel Blut verlieren und deswegen zieht sie sich innerhalb von kürzester Zeit wieder extrem zusammen, sodass sie wieder auf Ursprungsgröße ist und ich kenne kein anderes Organ, was das so kann.
Stichpunkt nach der Geburt. Also das ist das eine, das ist das Physiologische. Das andere sind natürlich, also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ein sehr emotionaler Moment ist, auch für den Vater die Geburt und für die Mutter natürlich noch mal viel mehr, glaube ich, und wahrscheinlich auch anders. So du machst in erster Linie die Wochenbettbetreuung. Zwei Sachen, was ist da, die Psyche ist ja etwas, was eine große Rolle, glaube ich, spielt. Wie nehme ich die Situation an? Wie komme ich damit klar? Was sind so da deine Erfahrungen mit den Müttern? Beziehungsweise worauf achtet man da? Und was bedeutet Wochenbett eigentlich im weitesten Sinne? In der modernen Klinikumfeld?
Also ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass das Wochenbett eigentlich wirklich ein Wochenbett sein sollte, um sich auszuruhen. Also auch heute in dieser Gesellschaft höher, schneller, weiter sind viele Frauen dabei, sich oft auch schnell zu überfordern. Also eigentlich sollte man schon sein Wochenbett von 4 bis 8 Wochen einhalten und am Anfang auch hauptsächlich im Bett verbringen, weil der Körper einfach sehr viel geleistet hat und auch viel Regeneration braucht. Und natürlich spielt auch die Psyche eine große Rolle. Es ist eine Situation, vor allem wenn das erste Kind ist, in der war man vorher noch nie und das kann man sich auch nicht vorstellen, auch nicht aus Erzählungen heraus, wie es ist, wenn man es nicht selber erlebt hat tatsächlich. Das ist ja auch bei jedem recht individuell und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, wie die Frau die Geburt erlebt hat, was es mit der Psyche macht, ob sie es als positives Erlebnis empfunden hat oder als negatives Erlebnis. Das macht schon sehr viel mit den Frauen und wir haben natürlich auch leider immer mal wieder beides. Also es gibt auch Frauen, die haben jetzt vielleicht nicht so eine schöne Geburtserfahrung. Das kann an den unterschiedlichsten Gründen liegen und natürlich auch am persönlichen Empfinden. Und dann passiert natürlich Hormonumstellung. Es ist Schlafmangel. Dann ist man vielleicht auch überfordert. Man weiß nicht, was man tun soll. Und das ist dann alles so eine Kombination, wo viel bei den Frauen auch emotional passiert in den ersten Tagen nach Geburt. Und wir versuchen natürlich auf der Station sehr viel abzufangen und die Frauen zu unterstützen und ihnen so viel wie möglich drumherum abzunehmen, dass sie sich einfach auf sich und auf ihr Baby konzentrieren können. Natürlich kommen auch immer Einflüsse von außen dazu, in Form von Besuch, Verwandte, die Schwiegermutter oder auch die Mutter, die Oma, die haben natürlich alle ihre eigenen Erfahrungen, die sie da gerne mit einbringen.
Böse Schwiegermutter.
Ja, es kann auch die Tante sein oder die Schwester, aber manchmal kommen sehr, sehr viele Meinungen zu einem Thema dazu, was die Frauen dann oft auch verunsichert und oft trauen sie sich dann vielleicht auch nicht so für sich einzustehen. Das ist dann auch so ein bisschen unser Part, dann da mal einzuschreiten.
Ja, also, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber so man hat so immer noch den Eindruck, dass es trotz aller Aufklärung, trotz allem auch, was ich nachlesen kann und eben, wir reden ja mittlerweile über alle Tabus relativ offen, Sexualität etc., ist es immer noch so das Problem oder das, was man so häufig hört, ja, es wird von einem erwartet, eigentlich als Frau, gut, A, muss ich direkt funktionieren, B, sollte ich bitteschön genauso danach, nach 3 Wochen auch genauso wieder aussehen wie vorher und C, sei doch in Teufels Namen glücklich, du hast doch jetzt dein Ziel erreicht, du hast ein Kind. Wie fängt man das ab und wie sind eure Erfahrungen dann im Wochenbett damit?
Ja, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Frauen erwarten auch sehr, sehr viel von sich selber und das ist auch viel die eigene Vorstellung, die die Frauen da mitbringen und ja, dass es dann vielleicht auch nicht so läuft, wie sie sich das im Kopf vorgestellt und geplant haben. Und natürlich mit Social Media und so weiter, da informiert man sich viel. Und oft sieht man vielleicht auch nur das Positive. Und es werden viele positive Sachen auch im Internet hervorgehoben. Und es ist trotzdem auch noch eine hohe Schamgrenze, haben wir das Gefühl, bei Dingen, die nicht so gut laufen. Und Frauen zum Beispiel, die jetzt spontan entbinden möchten. Und dann durch den Geburtsverlauf kommt es aber dazu, dass es eben eine sekundäre Sektio wird. Die tun sich manchmal auch sehr schwer damit, das dann zu akzeptieren und zu verarbeiten. Die haben das Gefühl, sie haben zum Beispiel versagt, weil sie ihr Kind nicht gebären konnten. Und ich glaube, oft ist es auch so, dass die Partner das nicht so gut verstehen können. Die sind ja nicht in der gleichen Situation wie die Frau und sie versuchen es schon, aber es ist...
Männer verstehen in der Regel relativ wenig, aber das...
Ja, also ich muss die hier auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, ja, absolut.
Ja, ja,
also
bitte mehr davon,
wenn
ja.
man als Part, der die Geburt selber begleitet und aber auch das Wochenbett kennt, ich glaube, häufig hört man dann, ach, euch geht's ja gut, ihr seid gesund, das ist die Hauptsache, das ist nicht die Hauptsache. Also ich glaube... Für viele ist es zum einen, man hatte sehr konkrete Vorstellungen oder hat von vielen gesagt bekommen, nur so entbindet man gut und richtig und das stimmt aber nicht. Jeder entbindet so, wie er entbinden möchte und vielleicht auch so, wie es der Körper kann und es kann nicht immer beeinflusst werden und das ist auch okay. Und viele Dinge, die man vielleicht unter Geburt als normal empfindet, weil sie nicht risikobehaftet sind oder auch keine Komplikation waren, können für eine Frau trotzdem als traumatisch empfunden worden sein oder halt noch lange nachklingen. Und das ist nichts, was man sofort verarbeitet, weil da passiert so viel auf einmal, dann die neue Situation, da ist ein Baby, um das ich mich kümmern muss. Ich muss mich irgendwo trotzdem noch um mich selber kümmern. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis das sackt. Und Männer können nicht immer so viel tun. Das ist eine Person, die man liebt, das ist die eigene Frau und man sieht die leiden und man kann unter Umständen gar nicht so viel tun, dass da was passiert. Und ich glaube, das ist auch für die eine absolute Ausnahmesituation. Und ich habe das Gefühl, häufig wird eher noch so tabuisiert, was Männer empfinden unter Geburt und dass auch für die das traumatisch sein kann. Also man weiß auch, dass es ganz viele Dunkelziffern gibt, was zum Beispiel Wochenbettdepressionen bei Männern angeht, weil auch für einen Mann ist es nicht einfach, seine Frau so zu sehen und vor allem, wenn dann doch mal irgendwie eine Komplikation auftritt, Sachen schneller funktionieren, ist es häufig auch so, dann ist die Frau vielleicht mal plötzlich weg und sie kommt wieder, wenn das Kind da ist oder zuerst kommt das Kind und je nachdem, wie viel los ist oder wie gravierend es ist, erfährt man ja auch nicht immer was. Das muss man, glaube ich, immer mit einbeziehen, dass es Situationen sind, die auch an denen nicht spurlos vorbeigehen. Und zudem kommt dann halt hinzu, dass da halt auch ein kleines Wesen ist, um das sich gekümmert werden muss. Und auch da, klar, sie können das Kind beruhigen, sie können es wickeln, sie können es hochnehmen, damit die Mutter sich ausruhen kann. Aber viele Dinge sind trotzdem Dinge, die durch die Mutter passieren. Und auch das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer dann nachzuvollziehen, wie sich das für Männer anfühlt. Also ich glaube, die haben es da absolut nicht einfach und man darf da auch nicht einfach so über die hinwegsehen. Also die sind absolut auch ein Part in dem Ganzen, der dazugehört, dass das funktionieren kann.
Ich könnte dir stundenlang zuhören. Aber nochmal zurück aufs Thema Wochenbett, wo sind eben Dinge, die der Vater eben nicht tun kann, wie stillen. Stellenwert stillen für euch...
Ja, also ja, unsere Klinik unterstützt ja schon das Stillen sehr gut, aber auch da ist es der Körper der Frau und jede Frau hat das individuelle Recht zu entscheiden, ob sie stillen möchte oder ob sie nicht stillen möchte und das kann sie auch im Verlauf, kann sie ihre Meinung ändern, wie jeder andere Mensch zu allen anderen Themen auch Und wir sind dafür da, die Frauen zu unterstützen. Wir werten das Ganze nicht, sondern wir sind bei jedem Weg, den die Frau geht, da und unterstützen sie in egal welcher Form. Und teilweise ist sie am Anfang auch so ein, wenn es die ersten Tage, das kommt auch immer ein bisschen auf den Geburtsmodus an, wie die Geburt lief, wie es dann auch mit dem Stillen läuft. Hat man davor schon mal gestillt? Das ist ja auch ein Thema, da könnte man sich endlos drüber unterhalten. Aber
würde, glaube ich, den Podcast sprengen, definitiv. Sehr, ja.
Aber es dauert manchmal teilweise ja auch, bis der Milcheinschuss kommt und so weiter. Und da kann der Partner ja auch unterstützen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Kind zufüttern muss aus irgendwelchen Gründen oder die Eltern das gerne möchten, dann gibt's ja da auch die Möglichkeit, den Mann mit einzubeziehen, zum Beispiel im Fingerfiedern. Dann kann auch er den Part übernehmen und da binden wir auch ganz aktiv die Männer ein, um auch die Frauen zu entlasten, wenn das zu diesen Situationen kommt. Und ja, da versuchen wir die Paare einfach individuell immer bestmöglich zu unterstützen und deren Weg mit denen zu finden. Das ist für alle.
Ich finde das toll, so wie ihr beide hier redet, weil häufig hat man ja, wenn man so Beiträge dazu liest, sind ja die Fronten relativ verhärtet. Es muss vaginal gebunden werden, es muss gestillt werden und möglichst dann 2 Jahre oder wie lange. Finde ich ganz toll, diese Offenheit und diese Toleranz, die ihr da sozusagen dem auch entgegenbringt. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
Ich bin 26.
Ich bin 30.
Okay. Ja, ganz toll. Also zwei, ihr seht sie ja nicht, zwei Frauen mitten im Leben, sehr selbstbewusst und mit ja, einer ganz tollen Ausstrahlung. Also begeistert mich. Was sind so Red Flags im Wochenbett? Wo werdet ihr hellhörig, was Wochenbettdepressionen oder Ähnliches angeht?
Also Baby Blues gehört ja irgendwo immer mit dazu. Also nach der Geburt fallen bestimmte Hormone rasant ab und andere nehmen zu. Und es ist halt einfach auch ein hormonelles Chaos, das in der Frau entsteht. Also sie sind immer emotional irgendwo. Man sagt, es ist so der 3. bis 5. Tag, wo sie dann vielleicht mal so ein bisschen
einen Durchhänger haben.
Genau, oder vielleicht auch mal häufiger weinen oder emotionaler sind, schnell mal ein Tränchen verdrücken. Wenn es aber halt tatsächlich weit darüber hinaus geht, also dass man merkt, okay, vielleicht auch schon zu Hause die ersten Tage, sie kommt so nicht wirklich auf die Beine in Form von die Bedürfnisse des Kindes erkennen, sich um die kümmern, weiterhin sehr emotional ist, übermäßig emotional oder vielleicht gerade umgekehrt überhaupt nicht Emotionen äußern kann, eher vielleicht auch so ein bisschen apathisch oder sonstiges wirkt, da würde ich dann halt auf jeden Fall auch hellhörig werden und einfach mal gucken, nachfragen, was gerade, ob ein Problem besteht, was das Problem ist und gucken, ob es vielleicht auch einfach ein bisschen eine Überforderung, eine Überlastung ist, ob sich durch Abnahme von Aufgaben irgendwas verändert oder nicht.
Naja, und gerade auch, wenn die Frauen so ein bisschen davon ablenken, wie geht's ihnen? Und sie sind, nee, passt alles gut, alles super. Und
super. Ja, Hauptsache nicht wirklich beantworten.
Ja, genau, und nicht so auch darauf eingehen wollen, wie es ihnen gerade so emotional geht, das ist auch schon immer ein Warnsignal.
Und ihr betreut die Frauen oder die Mütter dann in dem Fall ja auch nach der Geburt noch weiter, oder?
Das ist tatsächlich eher wieder Freiberuflichkeit, die da aufkommt, also die Hebamme, die im Wochenbett guckt. In der Regel nach Spontangeburten bleibt man so 3 Tage, nach Kaiserschnitten geht man so am 3., 4. Tag, je nachdem ein bisschen, wie es der Frau geht. Und danach sind sie ja zu Hause und nach Geburt kontaktieren die, wenn sie das Glück hatten, eine zu finden, ihre Nachsorgehebamme, die dann am 1. Tag nach Entlassung bei ihnen zu Hause vorbeischaut. Und wir gucken die ersten 11 bis 12 Tage jeden Tag vorbei, wenn es notwendig ist, 2-mal und dann nochmal 16 Kontakte bis zur 12. Lebenswoche, glaube ich.
Okay. Also es ist, also da ist auch noch ein bisschen ein Fail-Safe drin. Natürlich nichtsdestotrotz auch anhand der eben genannten Tipps quasi, auf was man achten soll, auch jetzt vielleicht als Vater oder Verwandter, ist trotzdem, dass man dann so eine doppelte Abschirmung dann quasi noch oder Sicherheitsnetz noch da, das ist ja sehr, sehr gut an.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, wir versuchen ja dann natürlich darauf zu achten, wie verhält sich die Frau. Wir gucken ja nicht nur auf die Rückbildung, sondern auch aufs Emotionale. Auch in der Phase wird dann häufig gerade mal über die Geburt gesprochen, wie es war, ob irgendwie doch nochmal Fragen aufgekommen sind. Häufig kann man vielleicht auch da erkennen, meidet sie das Thema, gibt es irgendwas, was sie überhaupt nicht anspricht, wo man natürlich auch als Hebamme das auffangen kann. Man kann den Partner fragen oder der Partner spricht es selber an.
Und als zusammenfassend kann man ja eigentlich sagen, so ist also normal in Anführungszeichen, Anführungszeichen, gibt es halt so nicht. Jede Mutter ist individuell, die Geburt ist individuell, jeder kleine Mensch, also das Baby ist dann individuell. Und ich glaube, das ist auch die Kernmessage ist ja an die werdenden Eltern so, sich selber nicht zu viel Druck zu machen. Also es gibt halt nicht dieses so und so hat das zu laufen und so hat das zu sein, sondern wenn das Kind halt dann einfach mal sagt, ich muss mich jetzt hier beschweren, dann lassen. Und wenn es halt einfach dann mal 4-5 Stunden schläft oder gar nichts macht, dann ist auch gut. Also da einfach nicht stressen lassen, auch wenn es natürlich einfacher gesagt ist als getan, und im Zweifel dann einfach einmal nochmal mit den Hebammen oder eben den Geburtshelfern, sage ich jetzt mal, Kontakt aufnehmen. Ich glaube, das ist ja schon mal eine ganz wichtige Kernmessage.
Ja.
Also bist du ja Krankenschwester? Wie schafft man oder wie kommt man auf die Geburtshilfe beziehungsweise auf die Wochenbettstation?
Ich habe hier im Haus gelernt und damals war es noch so, ich habe ja noch die andere Ausbildung gemacht, also Gesundheits- und Krankenpflege, nicht die Pflegefachkraft, die Ausbildung, die ja jetzt quasi 3 Ausbildungen umfasst. Und da war der Gynäkologie-Einsatz ja noch Pflicht, aber es war so, dass immer einer aus unserem Kurs quasi auf der Nachbarstation war, auf der normalen gynäkologischen Station, und einer war auf der Wochenbettstation, dann wurde quasi ein Tag geswitcht zwischendrin, weil Gynäkologie eben Pflichtbereich ist, den man in der Ausbildung durchlaufen musste. Jetzt laufen wir als pädiatrischer Einsatz, also das heißt, jetzt muss jeder Auszubildende bei uns sein. Dafür ist die Zeit aber sehr begrenzt, nur 2 Wochen. Bei mir waren es damals noch 6. Und ja, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen damit vergleichen kann, wie das richtige Brautkleid anzuziehen, aber es hat sich auf jeden Fall einfach richtig angefühlt, auf der Station zu arbeiten. Wir sind ja auch schon sehr die Ausnahme von der Regel in der Pflege, weil bei uns prinzipiell keine kranken Menschen liegen, sondern es sind ja gesunde Frauen, die einen physiologischen Vorgang durchlaufen, und so die ganze Atmosphäre bei uns auf Station ist einfach eine andere. Auf anderen Stationen ist man oft mit Tod und Trauer und Krankheit und schweren Diagnosen konfrontiert, und auch das habe ich gerne gemacht. Es gab auch noch eine 2. Station, auf der ich mich hier im Haus beworben habe, aber da war nichts frei. Und am Ende des Tages war es dann auch ein bisschen Glück, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Und bis jetzt bin ich immer noch sehr zufrieden.
Du sagst ja was Richtiges. Es ist natürlich eher die Freude an der Geburt, auch wenn es andere Komplikationen geben kann. Aber eben wenn es Sternenkinder gibt oder Ähnliches, dann ist ja die Trauer, glaube ich, nochmal besonders groß. Wie geht man da als Angestellter, als Mensch, der die Menschen betreuen muss, der ja auch unmittelbar involviert ist in den Geburtsvorgang, wie geht man damit um?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu definieren, was richtig ist und was nicht, weil auch hier jede Schwangere, der das passiert, also jede Frau, die das durchläuft, anders damit umgeht. Bei manchen ist es auch vielleicht nicht das erste Mal, also die haben es schon erlebt. Man erlebt da Frauen in ganz unterschiedlichen Settings und mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen. Und ich glaube, da das Wichtigste ist, ihr das Gefühl zu geben, dass sie bei uns trotzdem nicht fehl am Platz ist, sondern trotzdem den richtigen Ort gefunden hat, wo sie gut betreut wird.
Nehmt ihr das mit nach Hause? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil es ist ja schon bei älteren Patienten, zu denen man eine Beziehung aufbaut, im Laufe eines stationären Aufenthaltes für mich manchmal schwierig, das zu akzeptieren, dass ich als Arzt dann nichts mehr tun konnte. Und ich stelle es mir bei Jungen, bei Kindern noch viel schlimmer vor.
Man versucht es nicht, okay, mit nach Hause zu nehmen. Also ich glaube, ganz in der Klinik lassen kann man es nie, weil je nachdem man die Frauen natürlich auch vielleicht mal häufiger oder länger sieht und eine sehr, sehr intensive lange Zeit miteinander verbringen kann, solange sie sich vom Kind verabschieden. Und jeder macht es, glaube ich, sehr individuell und unterschiedlich. Ich finde es immer ganz schön zu sehen, wenn die Frauen selber irgendwie geschafft haben, einen Abschluss zu finden, zu sagen, okay, es gab einen. Und wenn es für die Frauen Abschluss gab, dann gab es auch für mich einen.
Also wir haben jetzt nicht so viel mit den Frauen zu tun, weil aus Respekt einfach gegenüber der Situation liegen die bei uns auf der Nachbarstation. Die kriegen da ihr Einzelzimmer und sind dann da wirklich, können da mit ihrem Partner oder mit einer Begleitperson aufgenommen werden, dass sie die Situation gut verarbeiten können, weil es wäre, glaube ich, schwierig, wenn sie umgeben wären von Frauen, die ihre Schwangerschaft positiv beenden und dann da im Frühstücksraum mit den Babys sind. Das wäre, glaube ich, psychologisch nicht so förderlich. Deswegen sind die auf der Nachbarstation, da sind sie ja trotzdem genauso nah am Kreißsaal dran. Aber eben einfach für sich in dieser Situation. Trotz alledem bringen wir ja manchmal auch die Kinder mit runter. Und ich finde, man muss schon differenzieren zwischen einem verstorbenen Erwachsenen und einem Baby, weil wer schon mal einen verstorbenen Erwachsenen gesehen hat, der weiß, ab dem Moment, wo dieser Mensch verstirbt, man sieht's. Also er sieht von der Hautfarbe und einfach, man weiß, dieser Mensch lebt nicht mehr. Und ich finde, das ist bei den, vor allem wenn es jetzt ein Juft ist, also ein intrauteriner Fruchttod, der quasi bei einem Kind passiert, was eigentlich geburtsreif gewesen wäre. Diese Kinder kommen auf die Welt und die sehen nicht tot aus. Also sie sehen halt aus, als würden sie schlafen. Und es ist so manchmal ein bisschen schwer zu begreifen, dass dieses Kind jetzt da einfach liegt und nichts macht und tot ist. Und weil es einfach nicht so aussieht, wie wenn ein Mensch voll ausgewachsen verstorben ist.
Also man merkt bei euch schon eine gewisse Emotionalität bei diesem Thema. Ja. Wenn man so, das ist ja auch gut und soll ja auch so sein. Begleitet euch jemand nach diesen Momenten oder man habt ihr euch gemeinsam oder wie verarbeitet ihr das als Team?
Also ich glaube, die meisten von uns machen es so, dass wir untereinander drüber reden, weil man versucht natürlich auch nicht so viel zwischen den Personen zu wechseln, die bei diesen Frauen da sind und die sie betreuen und begleiten. Und je nachdem, wie sehr das einen mitnimmt, kann man da mit einer Kollegin sprechen. Hier gibt's halt auch einfach die Möglichkeit, vielleicht einfach so beim Seelsorger oder so mal kurz vorbeizuschauen und zu sagen, da war so eine Situation, über die ich gerne reden möchte. Aber das ist ein bisschen so ein individuelles Ding, wie viel man davon mitnimmt und wie man es am Ende machen möchte. In der Regel reden wir meistens miteinander darüber, wie es war und was man so für Gedanken hat. Man versucht natürlich auch, also es ist ja nichts, was einem selber passiert. Und ich glaube, diesen Gedanken versucht man immer ganz beizubehalten. Also es ist nicht die eigene Situation, sondern es ist die Situation einer Frau, die gerade einen Verlust erlebt. Und das einzige Ziel ist, sie so gut wie möglich und so gefangen wie möglich da durchzubekommen.
Ja, wir sprechen, glaube ich, auch in meinem Team über solche Situationen und auch andere schwere Situationen, die vielleicht mal vorkommen. Aber ich glaube, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob man selber Kinder hat oder nicht, wie sehr einen das mitnimmt oder nicht. Aber ich glaube, was ich mehr daraus mitnehme aus solchen Situationen, ist einfach dankbar zu sein und das Bewusstsein, wie endlich das Leben ist und dass es jedem passieren kann. Ja, und dann geht man nach Hause und dann ist man einfach dankbar, wenn das Kind gesund ist und nimmt es vielleicht dann nochmal extra in den Arm.
Gibt ja auch viele Mythen um die Schwangerschaft, wie wenn die Bauchform so und so ist, wird es ein Junge oder wenn ich Sodbrennen habe, hat's Haare oder was auch immer. Was ist denn da so mit welchen Fragen werdet ihr denn da so regelmäßig konfrontiert oder was ist denn da so euer Dauerbrenner?
Die Gewitterfrage oder der Vollmond, da heißt es immer, da kommen besonders viele Kinder oder das Wetter. Aber also ich
oder viele Blasensprünge. Ja, man sagt, genau, wenn es einen krassen Wetterumschwung gibt, dann springt häufig die Fruchtblase bei vielen Frauen. Das ist so ein häufiges Ding. Oder ob wirklich viele Geburten waren, weil Vollmond ist.
Ja. Das stimmt oder nicht?
Nee, also für nichts gibt es eine wissenschaftliche Evidenz.
Was auch häufig ist, ist Untergeburt dann. Man versucht natürlich, die Frauen zu motivieren auf unterschiedliche Arten. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ich sehe schon Haare oder wenn halt der Kopf einfach schon gut tiefer kommt, eine Frau schon mal zu sagen, du hast super viel geschafft, es ist schon super tief, es ist nicht mehr so weit, kommt dann manchmal, sind es denn viele? Und dann weiß man schon so ungefähr, okay, vielleicht in welche Richtung geht's. Und wenn man dann sagt, so ja, schon, also manche kommen wirklich mit einer vollen Haarpracht auf die Welt. Ach, ich hatte so schlimmes Sodbrennen die ganze Zeit, jetzt weiß ich wieso. Man weiß es nicht.
Aber das Gerücht kannte ich überhaupt nicht.
Ja, also doch, es ist ein gängiges, eine gängige Mythos, dass man sagt, Frauen mit Sodbrennen kriegen Kinder mit vielen Haaren. Das stimmt nicht. Das ist tatsächlich einfach eine körperliche Veränderung, von denen wir es vorher hatten, die dafür verantwortlich ist. Die
Aber Haare haben damit nichts zu tun. Ist Sodbrennen eine häufige Komplikation in der Schwangerschaft?
Schon. Einfach durch, also ein Schwangerschaftshormon, Progesteron, bewirkt, dass der Muskel zwischen Magen und Speiseröhre so sich ein bisschen lockert. Und das Kind, die Gebärmutter, verdrängt ja viel Platz. Ja. Also wird auch der Raum im Magen einfach kleiner und deswegen kann das alles leichter hochtreten. Das hat absolut nichts damit zu tun.
Gibt es auch noch so sage ich mal, über die Generationen weiter vererbte oder weitergegebene Ratschläge, die inzwischen eigentlich so, wofür es einfach gar keine Evidenz gibt, so zum Beispiel so jeden Abend irgendwie, was weiß ich, eine Tasse Kamillentee oder mach dir Krautwickel oder
ist für zwei. Ist, glaube ich, sowas, was früher immer gesagt wurde und was viele noch so weitergeben. Du bist ja schwanger, du musst für zwei essen. Das stimmt nicht. Also man muss die Ernährung natürlich an einen gewissen Teil anpassen, aber der Mehrkalorienbedarf ist gar nicht so hoch. Also dieses mehr Essen für zwei Personen, das stimmt nicht.
Was gerade Ernährung ist in der Schwangerschaft auch so ein Dauerbrenner. Was ist da quasi so, was ihr empfehlen würdet? Also wenn ihr sagt schon so, gerade ist für zwei nicht, aber auf was muss man achten?
Also tatsächlich, dass der Kalorienbedarf nicht so viel höher ist, wie man es vermutet. Also man muss gar nicht so viel verändern. Wichtig ist, dass man halt weiterhin guckt, dass man sehr ausgewogen sich ernährt, viel Obst, Gemüse. Es gibt eher so Besonderheiten, wenn man zum Beispiel vegan ist, ist es wichtig, da sich gut aufklären zu lassen, dass man eine gute Vitamin B12-Zufuhr gewährleistet in der Schwangerschaft. Das ist eher tatsächlich was, wo man, sage ich mal, sich aktiver mit der Ernährung befassen muss. Ansonsten rohe Tierprodukte, also Rohmilchprodukte, Salami, rohen Fisch, soll man nicht essen aufgrund verschiedener Infektionen, die man sich auch durch diese Lebensmittel hinzuziehen kann.
Die Männer dürfen aber noch.
Die Männer dürfen noch, nur die Frauen nicht. die Koffeinzufuhr sollte ein bisschen gedrosselt werden, also so eine Tasse am Tag, sagt man. Ansonsten halt sehr, sehr viel trinken tatsächlich auch.
Und naja, und halt Genussmittel vermeiden. Ja. Also Rauchen, Alkohol, natürlich, logisch.
Ja.
Da sind die Evidenzen auch ganz klar.
Da sind die Evidenzen klar.
Ohne Widersprüche.
Und Kinder von Müttern, die geraucht haben, die, das merkt man oft auch nach Geburt tatsächlich.
Okay. Und auch da nochmal der kleine Hinweis vom Infektiologen. Nein, Impfungen verursachen keinen Autismus. Wir können mit Impfungen sehr gut Kinder schützen. Lassen Sie Ihr Kind impfen. Das ist sinnvoll. Das ist eine Präventivmaßnahme. Ja. Und das ist...
Kennt da jemand, der kennt einen, der kennt?
Genau.
Und ansonsten mythostechnisch, was glaube ich auch noch viel verbreitet ist, ist nach dem Blasensprung hinlegen und nicht mehr laufen. Vor was auch immer man früher Angst hatte, diese Angst ist nicht gerechtfertigt. Man kann mit einem Blasensprung unter Umständen tagelang rumlaufen. Die Geburt muss nicht sofort nach einem Blasensprung anfangen. Also man kann bei einem Blasensprung erstmal ganz entspannt bleiben.
Aber sich einmal vorstellen wäre ja trotzdem ganz gut, weil es ja auch dann quasi das in der Schutzbarriere weg einfach...
Da gibt es ein bisschen Unterschiede.
Okay.
Also wenn man tatsächlich sich hat auf Streptokokken testen lassen in der Schwangerschaft und diese negativ und das Fruchtwasser geht klar ab, kann man auch erstmal noch ein paar Stunden zu Hause bleiben. Und sich dann im Laufe mal vorstellen.
Aber im Laufe heißt das im Laufe des Tages oder nach 4 Tagen? Oder?
Im Laufe des Tages.
Okay, also wenn ich im Urlaub bin und gerade im Urlaub quasi die Blase platzt, sollte ich vielleicht nicht erstmal jetzt haben wir aber den All-Inclusive gezahlt, jetzt bleiben wir auch bis zum Ende da und dann fliegen wir nach Stuttgart und gehen ins Marienhospital.
Das nicht, also man sollte sich dann schon innerhalb der nächsten paar Stunden vorstellen, spätestens nach 18.
Okay.
Und wenn man tatsächlich...
Der Pizzateig kann noch gehen und dann
vorstellen. Genau. Vorstellen. Ansonsten, bei Streptokokken ist ein bisschen unterschiedlich. Die sind antibiotisch abgedeckt zur Infektprophylaxe. Die sollten sich ein bisschen frühzeitiger vorstellen. Genau. Aber ansonsten muss man nicht so spurten, wie man es früher angenommen hat.
Mhm. Wie ist so, beim Spurten sind mit Sport in der Schwangerschaft? Ist das, also was kann man da machen? Jetzt vielleicht jetzt nicht gerade ein Fitnessprogramm von Arnold Schwarzenegger.
Nee. Aber. Empfehlung zum Beispiel auch in den Leitlinien ist, an 5 Tagen moderaten Sport zu betreiben. Das bedeutet alles, wo man sich noch relativ gut unterhalten kann. Yoga, Schwangerschafts-Yoga gibt es viele Kurse. Schwimmen, Walking, Spazieren gehen, sowas. Radfahren halt, wo es jetzt, sage ich mal, sicher ist, in einer sicheren Umgebung. Nicht... Kommt drauf an, in welchen Teilen Stuttgarts. Bei Frauen, die natürlich vorher Sport gemacht haben und auch viel Sport gemacht haben, die können das angepasst natürlich auch weitermachen. Aber an sich ist es kein Risiko, wenn man jetzt viel Sport macht und es auch gewohnt war, dass da Risiken für die Schwangerschaft gibt. Ist sogar tatsächlich eher empfohlen, in Bewegung zu bleiben.
Es gibt halt immer Sportarten, die bieten halt noch ein Risiko von Sturzgefahr zum Beispiel. Also jetzt Reiten oder vielleicht auch aktiver Kampfsport oder so.
Also das sollte man vielleicht drüber alles, nachdenken. Alles, wo die Frau selber quasi in Gefahr oder kommen kann oder verletzt werden kann, ist abgeraten. Tauchen ist abgeraten.
Aber es ist auch immer eigene Risikoerwägung, ob man das tun möchte oder nicht. Es gibt auch Frauen, die betreiben ihren Sport bis am Entbindungstag. Gibt's auch.
Okay, sehr gut.
Was ist mit Sexualität in und unmittelbar in der Schwangerschaft und nach der Geburt?
So wie die Frau sich wohlfühlt. Also ist tatsächlich alles sehr vom Wohlergehen der Frau abhängig. Wenn sie sagt, sie fühlt sich damit gut, sie hat selber das Verlangen, dann darf die das ganz normal weitermachen. Außer natürlich, sie hat irgendeine Infektion, dann ist es, kommt immer so ein bisschen auf die Infektion an und einen Schweregrad, dann muss man das mit dem Gynäkologen teilweise oder mit der Hebamme abklären. Oder je nach gewissen Risiken, wie vielleicht Frühgeburtsbestrebungen oder sonstigem, dann nochmal nach Abklärung nach gewisser Zeit. Aber solange alles gut ist, darf sie in der Schwangerschaft machen, was sie möchte.
Theoretisch. Okay. Und nach Geburt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, die Aussage.
Und nach Geburt ist es tatsächlich so, sie hat halt 4 bis 6 Wochen den Wochenfluss. Ja. Und die Geburtsverletzung sollte abheilen. Also man sagt, nach dem Gynäkologenbesuch in 4 bis 6 Wochen nach Geburt kriegt man meistens nochmal eine Rückmeldung, wie alles verheilt ist und wie die Rückbildung aussieht. Und ab da kann man es gemeinsam als Paar entscheiden.
Da ist ja die Libido wahrscheinlich auch nicht so stark in den ersten 4 bis 6 Wochen.
Doch genug
unterschiedlich. Also da gibt es sehr unterschiedliche Situationen, Empfinden und Verlangen. Und auch da kann das genauso gut wieder in Gang sein. Kommt halt ein bisschen drauf an, wahrscheinlich, wie gut man abgefangen ist und wie gut man mit der Umstellung zurechtkommt.
Aber es gibt durchaus auch Frauen, die kommen dann 9 Monate später zur Geburt mit dem nächsten Kind. Also kommt auch schon, ja, kommt auch schon das eine oder andere.
Rechnerisch muss da was passiert sein, ja, das stimmt.
Noch eine weitere Frage: Wie ist es so Wehen? Also gut, ich als Mann kann da natürlich nicht so viel zu sagen. Es gibt ja diese Wehensimulatoren. Ob das jetzt irgendwie so? Ja, nur weil ich ausschaue, ich bin lebensmittelschwanger, Monsieur. Ja? Also mal nicht hier, ja, nicht hier diese Blicke von der Seite.
Nachher
Wehen und Schwangerschaft oder Schmerzen während der Schwangerschaft. Gibt es da irgendwelche Tipps, was man dagegen machen kann? Oder also es gibt ja immer dieses, so in Hollywood sieht man immer, du musst die Wehe durchatmen, so ist es. Aber gibt es da irgendwelche so generell Tipps, wie man da vielleicht so ein bisschen das besser handeln kann? Oder?
Also kommt ein bisschen auch auf den Zeitpunkt an der Wehen. Also zu früh in der Schwangerschaft sollte man direkt in die Klinik gehen und sich da Hilfe holen lassen. Aber wenn es jetzt tatsächlich um einen geburtsreifen Zeitpunkt ist, wo das Kind auch kommen darf, häufig reicht allein schon die Anwesenheit einer vertrauten Person. Also die kontinuierliche Anwesenheit von jemandem. In der Klinik ist dann vielleicht die Hebamme, zu Hause ist es der Partner. Einfach, dass man nicht alleine gelassen wird, weil das Empfinden von Angst oder Stress in der Situation bewirken kann, dass der Schmerz noch mal intensiver und schlimmer wahrgenommen wird. Deswegen kann einfach schon die Anwesenheit von jemandem Schmerz dämpfen oder verbessern. Das Durchatmen ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also das ist wahrscheinlich auch das Glaubhafteste in den ganzen Hollywood-Filmen, was man sieht. Wenn man eine Wehe hat, atmen. Mhm. Weil Luft anhalten bringt einem selber nichts. Das erleichtert den Schmerz nicht und man soll natürlich auch gucken, dass man gut weiter schnarft, um auch einfach, dass dem Kind gut geht in der Wehe, weil eine Wehe kann unter anderem auch mal Stress fürs Kind sein, weil unter einer Wehe zieht sich ja eigentlich nur die Gebärmutter zusammen, also es minimiert sich schon auch irgendwo der Platz fürs Kind. Und durchatmen einfach sehr, sehr wichtig, weil das auch erleichtern kann, den Schmerz zu verarbeiten. Viele Parteien im Gesicht beeinflussen den Beckenboden und ein entspannter Kiefer kann da also auch zu einem entspannten Beckenboden verhelfen, was förderlich für die Geburt sein kann. Das ist auch übrigens eine sehr, sehr gute Partneraufgabe, weil ihm tut's in dem Moment nicht weh. Der kann besser daran denken, dass man weiter atmen soll. Unter Schmerz ist es häufig sehr schwierig, sich daran zu erinnern.
Bewegung. Das heißt aber auch, so ein Geburtsvorbereitungskurs ist zu empfehlen. Gerade
absolut. Ja. Also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich jedem einen Kurs empfehlen. Einfach, weil es trotzdem viele Dinge gibt über die Schwangerschaft, die nicht gängig sind, nicht allen bekannt sind und die man dann im Kurs kennenlernt. Möglichkeiten zur Schmerzbewältigung am Anfang, Zeichen, was normal sind, was vielleicht ein bisschen hellhörig machen sollte. Also ich würde einem immer einen Kurs empfehlen. Ob es jetzt ein Wochenkurs ist, über mehrere Termine oder ein Wochenende, ist egal. Seine Wochenbetthebamme, wer weiß. Genau. Und ansonsten Bewegung, Positionswechsel, vielleicht mal den Rücken, den Steiß entlasten, wenn der einem weh tut. Einfach ein bisschen Bewegung ins Becken bringen. Wärme kann helfen. Also häufig empfehlen wir auch am Anfang, wenn es vielleicht erst losgeht und man sich nicht so sicher ist, sich vielleicht aber schon sehr unangenehm anfühlt, mal ein Bad zu nehmen. Ist in Stuttgart nicht immer so leicht mit Badewannen, deswegen auch eine Dusche okay. Eins von beiden, was man da hat, und einfach mal gucken, wie es mit dem warmen Wasser wird. Das kann einem entweder auch so ein bisschen die Richtung zeigen, ob es wirklich losgeht oder ob es auch vielleicht nochmal nachlässt.
Jetzt haben wir ja eben schon mal angesprochen, Instagram und Co. Stellt euch das vor neue Herausforderungen im Kreißsaal? Also möchten Frauen während der Geburt gefilmt werden, müssen sich nachstylen oder ähnliches?
Nee, also wir...
Ist immer noch eine private Situation.
Ist immer noch eine sehr private Situation. Also wir filmen die Frauen ja auch nicht unter Geburt aktiv und wir versuchen ja auch nicht das Gesicht immer zu fotografieren, wenn jemand nicht einverstanden ist. Viele filmen ihre Geburt ja für sich selber gerne mit. Das gibt's auch. Also das ist ein sehr, sehr gängiges Thema, zum Beispiel in den USA. Da findet man sehr, sehr viel.
Kommen dann Väter vorher vorbei und testen schon mal die Ausleuchtung oder
so? Das nicht. das nicht, Gott sei Dank. Also hier ist es jetzt auch nicht so gängig und häufig.
Aber es kam schon vor.
Es kam schon vor.
Wir hatten auch schon jemanden da und da kamen dann die ganzen kleinen Schwestern und Cousinen und die haben sie dann nochmal hübsch gemacht und die haben dann Fotos gemacht. Die haben uns tatsächlich auch drauf verlinkt und die haben auch einen Geburtsvlog gedreht und den auch hochgeladen. Aber ja, uns ist immer der Konsens sehr wichtig, wenn wir andere Menschen involvieren, gerade auch Patienten. Dann natürlich der Datenschutz ist auch super wichtig. Wir würden uns niemals anmaßen, da irgendjemand zu fragen, ob wir eine Geburt mitfilmen dürften oder so. Also das wird es bei uns nicht geben.
Aber an sich ist es eigentlich
ein ganz... Aber wer gerne seine Geburt filmen möchte und uns dann auch drauf verlinkt, der darf das gerne tun.
Genau.
Also ihr habt einen eigenen Instagram-Auftritt, genau. Oder? Wie findet man euch?
Entweder über die Haupt-Instagram-Seite des Mahos. Dort sind wir mitverlinkt oder ansonsten, wir heißen in.liebe.geboren.
Noch eine Interessensfrage, weil wir es gerade von Hollywood hatten. Wie viele Männer kollabieren während der Geburt im Kreis?
Genügend.
Ja, gibt es wirklich stark. Ja.
Auf jeden Fall. Also das ist für viele sehr überfordernd. Es passiert in unterschiedlichen Situationen. Also ich hatte einen kollabierten Mann bei der PDA-Anlage, weil er die Spritze gesehen hat. Ich hatte einen, der vor seiner Frau saß in der PDA-Anlage mit Mundschutz und da hat man gesehen, der wird sehr, sehr blass. Und
bei der Sekte passiert es auch
häufiger mal. Auch bei der Sekte passiert es häufiger mal. Nachgeburt, viele können kein Blut sehen.
Ah gut, Sektio hat ja auch ein bisschen was von weißer Hai, muss man sagen. Das ist ja,
ja
so, wenn man dann nur diese blaue Plane sieht und dann sieht, wie der Oberkörper links und rechts rumreißt. Also ist ja echt.
Verschiedenste Situationen, an denen sie kollabieren.
Was wiederum nur beweist, dass Männer Weicheier sind, oder?
Nein,
okay.
Nein.
Also
da muss ich sagen, da bin ich sehr zugewandt den Männern, weil ich glaube, ich würde es auch nicht schön finden, wenn ich kein Blut sehen kann. Eine Geburt ist einfach mit Blut verbunden, würde es mir auch nicht gut gehen und du kannst ja nicht einfach kurz verschwinden für ewige Zeit, bis alles vorbei ist. Dass das da zusetzen kann, eine PDA-Anlage kann auch schon mal sehr intensiv sein, ja, Geburt an sich, die Geräusche, die Wärme. Wir haben es nicht sehr kühl, also ich glaube, es ist auch häufig ein Zusammenspiel von allem.
Na, und dann hat auch Schlafmangel, Kreislauf, wenn die Geburt dann recht lange geht. Die Männer vergessen dann auch das Essen. Also wir haben auch draußen bei uns im Kreis halt auch immer sowas stehen für die Männer mit so Schokomilch, Erdbeermilch, bisschen Müsliriegel und auch mal
ein bisschen Zucker in den Körper.
Aber man
kommt.
Vergisst vielleicht auch während des Geburtsprozesses dann auch mal das Essen und wenn die dann sehr fokussiert sind auf die Frau und dann passiert irgendwas, dann haut es halt mal den Kreislauf runter.
Ja, wobei ich sagen muss, mittlerweile tendieren wir allen anzuraten, auch so eine kleine Snacktasche mitzubringen für Verpflegung. Okay. Und das funktioniert ganz gut.
Ja.
Also
die meisten kommen schon immer mit ganz guter Verpflegung.
Geburt
mit.
Kann unter anderen Umständen auch mal dauern und man kann auch schon mal viel Zeit bei uns verbringen und vor allem auch Snacks oder Getränke, die einem so einen Wohlfühlfaktor geben, sind immer was Positives. Und das funktioniert ganz gut mittlerweile, dass immer ein bisschen was mitgebracht wird.
Kein Alkohol, keine Zigaretten.
Das nicht.
Ich glaube, Hollywood hat die Geburten so ein bisschen romantisiert. Ich glaube, das ist schon noch eine, das ist ein halt immer noch eine naja, eher, ja nicht, teilweise ein bisschen unsaubere Angelegenheit. So, da passiert schon viel. Ja? Das ist klar. Okay. Was ist sonst noch eine Sache, wo ihr sagt, so das würdet ihr eigentlich gerne allen Schwangeren und oder auch der Gesellschaft im Umgang mit Schwangeren oder der Geburt nochmal so gerne mitgeben? Oder was wo ihr sagt, das müsste noch ein bisschen besser verstanden werden?
Also ich glaube, dass es vor allem auch ist, also es wird ja auch viel von älterer Verwandtschaft gesagt, stell dich nicht so an, du bist nur schwanger. Und ja, natürlich ist die Schwangerschaft ein physiologischer Zustand. Trotz alledem sind Schwangerschaftsbeschwerden immer sehr individuell und auch unterschiedlich ausgeprägt und eben auch der emotionale Zustand, wie es einem mit der Schwangerschaft geht und allgemein auch dieses Thema, wie schnell ist es zu einer Schwangerschaft gekommen, war das Kind gewünscht oder ist es jetzt vielleicht eine Situation, mit der man sich auseinandersetzen muss, ist die Partnerschaft stabil, da spielen so viele Sachen mit rein und ich finde das allgemein ein Thema, das nicht auf jeder Familienfeier diskutiert werden muss, wann jetzt hier mit der Familienplanung angefangen wird und wann das dritte, vierte, fünfte Kind kommt, also da nehmen sich oft die Verwandten sehr, sehr viel raus für mein Empfinden. Das liegt bei jedem Paar individuell. Und wenn die darüber sprechen möchten, dann tun die das aus eigenem Antrieb. Und das muss man nicht immer extra ansprechen. Und einfach, dass sich auch nach der Geburt nicht so viel eingemischt wird von außenrum, sondern jeder macht das nach seinem besten Wissen und Gewissen. Jeder ist wird irgendwann zum ersten Mal Eltern und muss sich da reinfuchsen. Und oft ist es besser, einfach nichts zu sagen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat.
Einfach mal die Klappe halten.
Ja. Ein sehr schöner Satz. Nichts zu sagen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat. Das gefällt mir sehr gut.
Ich glaube, für mich ist es vor allem Ding, dass auch wenn man natürlich einen Plan haben kann, wenn man sich vielleicht auch einen Geburtsplan zusammengeschrieben hat und irgendwie Vorstellungen hat und etwas nicht nach diesem Plan verläuft, es trotzdem normal sein kann. Und man dadurch nicht automatisch was falsch gemacht hat. Es ist einfach eine Situation, die wir nicht planen können, die sich immer verändern kann im kompletten Verlauf zu jeder Minute. Und wichtig ist es, dass man einfach weiterhin selbstbestimmt entscheidet, was passiert. Und solange man das gemacht hat und es sich einfordert, das auch mit das Wichtigste und Wertvollste ist. Und wenn man das selber nicht kann, dass das der Partner macht und ansonsten tatsächlich auch einfach ein bisschen weghört, was außenrum kommt. Weil man ist ein eigenes Individuum, man hat ein eigenes individuelles Erleben und keiner muss nachvollziehen können, was man empfindet, wieso man es empfindet und wieso man Dinge macht, wie man sie macht. Und schlussendlich die einzigen, denen es gut mit der Situation gehen muss und die gut daraus kommen müssen, sind die Eltern mit ihrem Kind.
Ja, ist, glaube ich, eine wichtige Aussage, die du da triffst und auch eine viel zu selten gesehene Aussage. Eben, dass die Familie muss sich wohlfühlen und bei jedem ist es ein bisschen anders. Es gibt kein Schema F. Und ich finde es auch immer noch eigentlich seltsam. Wir müssen für alles einen Führerschein machen. Wir müssen für alles eine Qualifikation nachweisen. Zum Elternwerden überhaupt nicht. Und Elternwerden ist aber auch etwas, was man nicht wieder zurückgeben kann. Das ist so. Und ich glaube, eine offene Kommunikation auch mit den Nöten und Sorgen, die einem da entgegenkommen, gerade eben dann auch eben vielleicht mit der Hebamme als Frau, wenn man da einen Ansprechpartner hat, der einen vielleicht verstehen kann und der einen auffangen kann, ist ganz wichtig und sollte, glaube ich, auch eben offen stattfinden können und nicht denken, ach, ich soll mich nicht so anstellen, sondern eben ganz offen darüber reden.
Ja. Lieber einmal mehr fragen. Genau. Nicht alles muss beim ersten Mal funktionieren. Stillen muss nicht beim ersten Mal funktionieren. Und Wickeln muss nicht beim ersten Mal funktionieren. Es muss nicht alles beim ersten Mal verstanden sein, weil es die erste Situation ist, in der man sich überhaupt befindet. Und das kommt mit der Zeit. Und man wächst mit seinen Aufgaben und man wächst auch in diese Aufgabe rein.
Ja, und einfach einlassen und loslassen auch ein bisschen. Ich glaube, es fällt vielen manchmal schwer, weil die Gesellschaft sehr verkopft ist. Aber auch gerade die Geburt. Also ich glaube, der Körper macht nichts oder produziert auch keine Schmerzen, die man nicht aushalten kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich in dieser Situation zu sagen. Auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt und wenn man möchte, dass das Ganze ein Ende hat. Aber trotz alledem, Frauen sind stark und Frauen schaffen das. Und mit der richtigen Unterstützung vor allem kann jede Frau das Ganze gut schaffen und da, glaube ich, auch positiv rausgehen.
Das vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis an uns Männer. Genau, wir können auch unterstützen. Ich könnte wirklich noch stundenlang mit euch quatschen. Es gäbe noch so viele Themen, die wir besprechen müssen. Irgendwann, genau, vielleicht machen wir einfach einen zweiten Podcast. Mir wäre es ganz wichtig, dass ihr nochmal darstellt, okay, was, wenn jetzt eine Schwangere uns draußen gehört hat, ein Mann, ein werdender Vater, und sagt, ja gut, ich will ins Marienhospital, das ist ein tolles Konzept. Auch da vielleicht nochmal ein Hinweis, bei uns gibt es noch Familienzimmer.
Genau.
Ja, auch sehr, sehr wichtig, sage ich aus eigener Erfahrung. Es hat schon ganz große Vorteile. Wie kommt man zu euch? Wie macht man Termine aus? Wie läuft das ganz praktisch ab für jemanden, der jetzt sagt, oh ja, das ist total super?
Tatsächlich die einfachste Möglichkeit, uns anrufen.
Genau.
Also wir sind den ganzen Tag da. Ununterbrochen ist irgendjemand im Kreissaal, der auch ans Telefon geht. Das heißt, egal zu welcher Uhrzeit irgendwas ist, Frage, Sorge oder sonstiges, und auch wenn es nur ein Terminwunsch ist, es ist immer jemand, der ans Telefon geht. Okay. Und die
Nummer finde ich auf der Homepage, oder?
Ja.
Okay.
Entweder da oder halt über In Liebe geboren oder über die Marienhospital Hauptseite kurz gucken, da ist das immer mit erwähnt, und einfach kurz anrufen.
Aber grundlegend ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, also es muss sich keiner bei uns zur Geburt anmelden. Also auch wenn man sich nicht angemeldet hat, es ist ja so, dass manche Kliniken das gerne möchten, dass man sich vor Geburt so ab der 34., 35. Schwangerschaftswoche anmeldet. Aber am Ende des Tages, wenn man da steht, steht man da. Also dann werden die Leute auch nicht weggeschickt.
Man muss sich nicht vorgestellt haben, um hier entbinden zu dürfen. Nee. Man darf das auch so. Und wenn man es aber für sich selber möchte, wenn man den Hebammenkreis in Anspruch nehmen möchte, einfach den Termin vereinbaren. Und ansonsten haben wir auch die Möglichkeit einer normalen Sprechstunde. Also gar nicht für den Hebammenkreis, sondern für allgemeine Fragen oder irgendwas, was mal zuvor war, was abgeklärt werden soll, kann man auch so einfach einen Termin ausmachen oder einfach kommen, wenn es soweit ist.
Ganz kurze Frage für Menschen, die ja auch verzweifelt sind durch eine Schwangerschaft. Es gibt ja Frauen, die nicht freiwillig schwanger geworden sind oder die eben damit hadern. Was raten wir denen? Angst vor der Geburt, sich lieber zu verstecken oder ins Marienhospital zu kommen und anonym zu entbinden etc.? Gibt es solche Möglichkeiten?
Es gibt solche Möglichkeiten. Also wenn es tatsächlich so ist, dass die Schwangerschaft einfach nicht gewollt war oder das Kind nicht behalten werden kann. Es gibt auch noch Babyklappen, jetzt nicht hier im Marienhospital. Es ist in Städten meistens eine vorgesehene Klinik mit Kinderklinik tatsächlich auch. Das sollte was mit dem Kind sein, das versorgt werden kann. Ansonsten hat man immer die Möglichkeit, natürlich auch so gedeckt wie möglich zu entbinden. Also im Allgemeinen, sobald man bei uns ist, werden wir niemandem erzählen, dass sie da ist oder sonstiges, oder Auskünfte geben an Personen, an die das nicht erhalten dürfen. Und wenn tatsächlich eine Situation entsteht, wo man auch im Nachhinein vielleicht das Kind nicht behalten möchte oder sonstiges, kann man sich sehr gern einfach auch bei den zuständigen Behörden melden, die mit einem dann zusammen besprechen, was die beste Option ist, welche Möglichkeiten man hat, und mit diesem Plan dann auch weiter bespricht, welche Kliniken die Möglichkeit haben, diese Frau zu entbinden. Und auch im Marienhospital kann man anonym entbinden, wenn man das möchte.
Aber am allerbesten immer vorher erstmal sich beraten lassen, also bei Pro Familia oder dann auch das Jugendamt, das ist da wirklich sehr, sehr hilfreich.
Genau. Nicht verzweifeln, es gibt immer eine Lösung. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein gutes Schlusswort. Außer Stefan möchte gerne noch ein paar weise Worte loswerden.
Ein Zitat fand ich noch ganz lustig. Ein sehr guter Freund von mir hat gesagt, schöne Grüße, nachdem er Vater geworden ist: Stefan, ab jetzt sind meine Belange irrelevant.
Ja, da würde ich sagen, Familie funktioniert als Ganzes.
Nein, natürlich. Aber ich fand den Spruch so, meine Bedürfnisse sind irrelevant. Ich fand's witzig. Derjenige weiß es. Grüße gehen raus.
Zum Schluss immer unsere beliebte Frage, ganz spontan. Was würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Drei Dinge.
Ein Feuerzeug. Ein Klappmesser. Wasserfilter.
Praktisch, ja, sehr gut.
Ein Buch, was zu essen, und ein Kissen zum bequemen Schlafen.
Ihr solltet gemeinsam fahren, dann habt ihr alles vor Ort.
Das stimmt, ja.
Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank für die Zeit, die ihr gebracht habt und auch für euren Einsatz für die Schwangeren, für die Kinder, fürs Marienhospital, auch in schwierigen Zeiten. Hört ihr, glaube ich, wir sind da für euch. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team, ganz begeisternde junge Frauen, darf man das so sagen? Mit einem ganz tollen Standing und einem tollen Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Und wir machen bestimmt nochmal einen zweiten Termin.
Gerne und vielen Dank für die Einladung.
Auf jeden Fall. Gerne auch, wenn da irgendwie noch jetzt im Rahmen des Anhörens Fragen entstanden sind, gerne wie immer uns einfach schreiben. Dann nehmen wir die natürlich gerne in der nächsten Runde einfach mit auf, weil. Und ihr wolltet noch auf einen speziellen Event hier im Haus hinweisen, der da wäre.
Hier, also der nächste Väterabend, der wird von unserem gynäkologischen Oberarzt Christoph Penzlin geleitet, ist am 12.10. von 18 bis 20 Uhr. Man kann es auch auf der Website nachgucken und da trifft er sich mit den Vätern in einem ganz entspannten Rahmen, um auch mal die Sorgen und Probleme ganz unter Männern zu besprechen.
Und es ist auch egal, ob die Frau schon geboren hat oder noch nicht. Jeder ist willkommen, ist eigentlich immer ganz nett. Die Männer sind dadurch auch gut vorbereitet, häufig auf die Situationen, die kommen.
Ja, finde ich eine ganz tolle Innovation letzten Endes. Eben auch Männer nutzt es. Klingt ein bisschen blöd, aber ich war mit der Situation mit dem ersten Kind auch nicht unterfordert, sagen wir es mal so. Also es ist was Besonderes. Und ich glaube, wenn wir Männer auch lernen, da offen drüber zu reden, dann sind wir als Gesellschaft schon ein ganzes Stückchen weiter.
Ja, und für Frauen ist, glaube ich, immer ganz einfach, über die verschiedenen Veranstaltungen da auch Kontakte mit anderen Mamas zu knüpfen. Aber die Männer fallen da immer so ein bisschen hinten runter. Und deswegen ist es ganz schön, dass da auch mal an unsere Männer gedacht wird.
Aber auch an die Mamas. Wenn wir es gerade vom Vätercafé hatten, wir haben auch Stillcafé. Genau. Ist mir gerade eingefallen. Findet man die Zeiten auch einfach auf der Homepage. Ist auch meistens ganz nett. Vielleicht sind es auch die, die man hier kennengelernt hat, nachdem man geboren hat. Im Allgemeinen aber auch einfach ein bisschen die Möglichkeit für einen Austausch.
Also Väter und Mütter Stuttgarts, vereinigt euch.